Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für allein- und getrennt erziehende Mütter, die sich trotz allen Herausforderungen ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. In der heutigen Folge habe ich Marie zu Gast. Marie kennt ihr vielleicht von Instagram, sie ist eine ganz, ganz tolle Illustratorin. Sie kreiert ganz, ganz tolle Bilder mit Aussagen, mit Sprüchen, mit Sätzen. In ihrer Instagram-Bio steht hier aktuell zu, hier findest du Worte und Bilder für das, was du längst fühlst, und ich finde, das beschreibt es so schön. Zudem ist Marie selbst zweifache Mutter, Sozialpädagogin, systemische Familienbegleiterin und macht noch die Ausbildung zur Supervisorin. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Familienbegleitung. Sie begleitet erschöpfte Eltern, die es so gern besser und anders machen möchten, aber irgendwie aktuell nicht können. Sie begleitet bei den Themen rund um Emotionsregulation bei Kindern und aber auch Erwachsenen. Und genau über diese Themen sprechen wir auch heute hier in dem Podcast. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge beim Zuhören. Ganz viele tolle Erkenntnisse. Das ist jetzt nun die letzte Folge vor der Sommerpause, dann geht es im September weiter. Also vergiss nicht, dem Podcast unbedingt zu folgen, damit du auch Bescheid bekommst, wann es weitergeht. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo Marie, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Und ja, ich dachte, ich gebe dir jetzt einfach direkt das Wort, dass du dich einmal selber vorstellst. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl uns doch mal gern, wer du bist und was du so machst.
Ja, total gerne. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich habe mich total über die Einladung gefreut. Ich heiße Marie Friedrich, und ich bin systemische Familienbegleitung. Bei Welt von unten habe ich die Ausbildung zur systemischen Familienbegleitung gemacht und befinde mich gerade in der Ausbildung zur Supervisorin und Aufstellungsleitung. Ich kann gerne nachher auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was das zu bedeuten hat. Ich mag gerade noch mal so einen Überblick dalassen, weil ich auch noch Sozialpädagogin bin im Grundberuf und außerdem selbstständig als Illustratorin und noch vieles mehr. Ich bin auch noch Mama und Freundin, Pferdebesitzerin. Das klingt ja Pferdebesitzerin, wenn ich das schon ausspreche, kriege ich dann Widerstand.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein breites Feld. Hast du ADHS? Ja. Mach sehr viel, auf jeden Fall.
Genau, genau. Zu den Diagnosen wäre ich jetzt vielleicht noch nicht gleich gekommen, aber dann haben wir das auch abgehakt.
Ja, ich muss sagen, ich spüre diesen Vibe immer. Ich habe ja selber ADHS. Ja, ja. So, das ist, und ich glaube immer, wir kennen uns untereinander irgendwie.
Ja, ich fand das damals, als in der Terminabsprache, hat es irgendwann an irgendeiner Stelle Missverständnis gegeben, oder ich habe die Nachricht nicht richtig abgeschickt und habe mich dann entschuldigt, und ich habe das noch nicht dazu gesagt, und dann hast du gleich gesagt, ach, du machst nichts, ich habe doch auch ADHS. Und das war so sympathisch. Und genau, dann habe ich mich noch mehr gefreut, jetzt heute hier zu sein. Genau, genau.
Ja. Genau, aber gibt einem ja auch viel, muss man ja sagen. Deswegen ist man ja auch oft so kreativ und kann so viele tolle Dinge auf einmal machen.
Ja.
Wenn sie einem selber manchmal bereizen, das ist dann das Nebenprodukt. Genau. Ach ja, schön. Magst du mal erklären, Welt von unten, vielleicht für alle, die das noch nicht kennen. Du hast gesagt, du hast da deine Ausbildung gemacht. Wofür steht Welt von unten?
Ja, Welt von unten, gegründet von Carina Thiemann, hat gestartet als letztlich Instagram-Profil in der Vermittlung mehr oder weniger zwischen Kindern und Erwachsenen. Carina Thiemann spricht auch immer davon, dass sie so die Übersetzerin war, hat Geschichten aus der Perspektive von Kindern geschrieben, und das ist dann gewachsen und mittlerweile eben auch ein Ausbildungsinstitut. Und der systemische Ansatz hat mich schon immer total gereizt. Ich habe auch schon mal an einer staatlich anerkannten Institut hier vor Ort in Präsenz eine systemische Ausbildung gemacht. Und das war für mich jetzt aber auch nochmal wirklich so dieses fehlende Puzzlestück, weil da einfach außerhalb der Methoden nochmal viel mehr diese professionelle Nähe, diese Werte, diese psychologische Sicherheit einfach mitgedacht und gelehrt und gelebt auch wird. Und das ist letztlich auch das, was ich aus der Erfahrung sagen kann, dass die in den Begleitungen fast noch sicherer und kraftvoller ist als die Methoden selbst. Das heißt, wir öffnen die Räume als Familienbegleitung, als systemisch arbeitende Familienbegleitungen oder Beratungen für das Thema rund um Familie. Und ich bin auch mit meinem Grundstudium fokussiert auf die Themen Erschöpfung, gerade in der Bedürfnisorientierung, und Emotionsregulation. Und genau, in meinen Räumen sind trotzdem so verschiedene Menschen in verschiedensten Familienkonstellationen. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Feld und in Teilen sehr unterschiedlich und in Teilen dann doch wieder, ja, zeigen sich immer ähnliche Themen, auch gerade bei uns Frauen. Weil das sind die häufig, also ne, ich habe fast nur Frauen in meinen Räumen, vereinzelt auch Männer, aber die übernehmen halt doch noch auch 2026 die Hauptfürsorgearbeit auch in Sachen Emotionsregulation. Ja.
Die Frauen, genau. Sehr, sehr weniger Männer, ne? Was sind das überwiegend für Themen, die dir so begegnen in deinem Arbeitsfeld mit Frauen?
Mhm. Ja, es ist letztlich ein Bereich von Menschen, die einfach ja merken, dass es noch irgendwo quasi wie so ein Knoten ist. Also dass vielleicht das ganze Wissen schon da ist, gerade Erschöpfung in der Ecke Bedürfnisorientierung, treffe ich häufig auf Menschen, die wirklich sich tief eingearbeitet haben ins Feld, die wirklich die Sachen gut und richtig machen wollen und die, ja, letztlich, wer hat den Begriff auch geprägt im Welt von Unkontext, die Instagram University besucht haben und jeden Ratgeber gelesen haben und den Weg bin ich auch gegangen. Und dann stehen wir irgendwann da und sagen, ja, okay, das Wissen ist da, wieso komme ich denn so gar nicht in die Umsetzung? Und da hilft der systemische Blick oft einfach nochmal zu gucken, was drunter liegt, weil das Wissen ist da, vielleicht auch nochmal gepaart mit einem sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst und dann irgendwann den absoluten Lernakkus aufgrund von, ja, Strukturen oder auch nochmal Mechanismen, die wirken, die vielleicht noch gar nicht so im Bewusstsein sind. Genau, und da gehen wir auf Spurensuche.
Wenn du nochmal den Begriff, kann vielleicht jetzt nicht jeder, was mit Anfang systemisch erklärst. Was bedeutet das, wenn ich sage, ich gucke systemisch auf eine Familie oder auf bestimmte Situationen?
Ja. Der systemische Ansatz nimmt quasi, wie der Name so verrät, das ganze System mit rein. Das heißt, System im Sinne von gesellschaftliches System. Also wenn wir wirklich auch auf einer Metaebene gucken, in welchem gesellschaftlichen System leben wir, was waren die Sozialisationsbedingungen, also wie sind wir aufgewachsen, auch in welcher Zeit, welche historischen Ereignisse, was hat uns geprägt, wenn ich jetzt auf, ne, um das mal ein bisschen inhaltlich zu füllen, viele von uns haben Kinder in der Corona-Zeit begleitet oder bekommen oder sind einfach noch mit den Auswirkungen konfrontiert, also auch solche Dinge mit reinzunehmen, was bedeutet es in der Zeit von wirtschaftlichen Krisen und so weiter, Familie zu leben oder auch Kinder zu begleiten. Und dann schärfen wir quasi, da können wir dann die Schichten abtragen und die nächsten Systeme sind nicht weniger relevant, also auch das Familiensystem, aus dem zum Beispiel auch die, wenn wir jetzt von den KlientInnen sprechen, die in meinen Räumen sind, also das Familiensystem der Klientin, wie ist sie, woher kommt sie her, wie viele Geschwister waren in ihrem Familiensystem, also in dem sie Kind ist und was gab es da vielleicht für eine Familienhistorie, wir arbeiten auch mit Genogrammen, also das ist so ein, wie kann man sich vorstellen, wie ein Stammbaum, der auch nochmal aber soziale und emotionale Dynamiken sichtbar machen kann. Und dann ist es auch natürlich das System rund ums Kind, also zu gucken, die Menschen, die ich begleite, sind, ja, würde ich sagen, zu 99,9% Mütter, die in der Familienbegleitung auch sind und die auch manchmal mit Symptomverhalten der Kinder kommen, da können wir gucken, in welchem System befindet sich dieses Kind und was passiert da, weil wir davon ausgehen, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat. Und da systemisch drauf zu schauen, bedeutet zu gucken, welche Strukturen, welche Dynamiken, welche Bewegungen sind da im System, die aus gutem Grund so sind, wie sie sind und wo, an welchen Stellschrauben gilt es vielleicht zu überprüfen, ob das dient oder wem das vielleicht auch noch dient. Und dann könnte man noch eben auch transgenerational schauen, also das System, das quasi noch in der Ahnenreihe, also in der Vergangenheit liegt. Welche Glaubenssätze kommen da auch mit zum Thema jetzt, ne, und die Menschen in deinen Räumen, zum Beispiel zum Thema Trennung, Alleinbegleitung und so weiter. Also was ist da auch schon im Feld vor mir passiert? Und mit welchen Ideen und welchen Loyalitäten bin ich vielleicht selbst noch komme ich selbst noch in Berührung?
Um das mal so ein bisschen praktisch zu machen, vielleicht können wir mal so eine Art Fallbeispiel skizzieren. So, ich sage jetzt mal, ich komme jetzt zu dir, ja, bin getrennt weiß ich nicht, sag mal, ich bin jetzt 2 Jahre getrennt, bin überwiegend alleinerziehend, also zumindest den Großteil der Care-Arbeit, der liegt bei mir. Und jetzt hat sich ja demnach auch so in meinem Familiensystem schon etwas verändert, auch durch diese Trennung. Mhm. Und hat sich natürlich auch für mein Kind etwas verändert. Und ich muss mich ja vielleicht jetzt auch mit dieser, oder bin dabei, mich in dieser neuen Rolle zurechtzufinden, in dieser Position. Welche, also erstmal, wenn wir da schon anfangen, welche Auswirkungen hat das denn schon gegebenenfalls auf das Kind, so eine elterliche Trennung? Jetzt mal ohne, dass wir jetzt sagen, welche Themen da jetzt irgendwie aktuell mit sind, aber einfach schon, dass sich da im System etwas verändert. Inwiefern ist es deiner Erfahrung nach, ist es dann so, gibt es sowas Typisches oder ist das super individuell und kann man überhaupt nicht pauschal sagen? Wahrscheinlich, ne?
Ja. Und das ist immer so ein bisschen der Schmerzpunkt auch, ja. dass es so super individuell ist. Mhm. Und gleichzeitig ist eine Trennung oder diese Veränderung im System natürlich etwas, was viel in Bewegung bringt und gleichzeitig auch eine Chance zu gucken, wie sortiert sich es gerade und wie kann man es aufstellen, wie können wir es aufstellen, um eine Balance auch wieder herzustellen. Und das heißt jetzt nicht im Sinne von irgendwie alles ausgleichen müssen oder vielleicht auch Ideen aus so einer Tapferkeit oder Perfektionsanspruch leveln, sondern im Sinne von, welche Bewegung hat sich jetzt eingestellt und wie können wir dem begegnen? Zum Beispiel, jetzt habe ich schon das Symptomverhalten vorhin angesprochen, das ist so der Schmerzpunkt, habe ich das Gefühl, für Eltern, für Mütter, die im Systemischen nennen wir das Symptomverhalten, wenn ein Kind sich, und ich sage es jetzt bewusst in Anführungszeichen, sich auffällig verhält. Also wenn ein Kind sich auffällig verhält, dann nehmen wir das als Einladung, dass uns etwas auffallen darf. Und dann gucken wir dahin. Und in unseren Räumen ist uns eben ganz wichtig, dass es ein sicherer Raum ist. Also dass bevor irgendwie Veränderung möglich ist, bevor das überhaupt, in Anführungszeichen, behoben, verändert werden kann, das ist so dieser Wunsch, dass einfach schnell zu lösen, dass da erstmal ganz viel Raum sein darf für die Validierung, für den Raum, für den sicheren Raum auch, zum Beispiel in dem Fall für die Mutter, die in dem Moment in unsere Räume kommt, in meine Räume kommt.
Ja, okay. Also nehmen wir jetzt mal die Mutter, die sagt, ich bin jetzt, was weiß ich, seit 2 Jahren getrennt. Es fühlt sich vielleicht auch, erzählt vielleicht auch, dass sie sich teilweise total unwohl fühlt vielleicht auch in dieser Rolle, weil für sie vielleicht auch ein Teil von Scham dabei ist, sowas wie dem Gefühl von Scheitern und Verlust einer Familienform, sag ich mal, die wir oft mitbekommen haben, die so einem Ideal entsprechen soll. Dazu kommt vielleicht auch diese Sorge, Angst, was hat das mit meinem Kind gemacht, was macht das mit meinem Kind, weil ich habe vielleicht gerade jetzt auch in den letzten Jahren so viel, weil es vielleicht auch einfach sehr herausfordernd, ich meine, jede Trennung ist herausfordernd, aber es gibt natürlich immer besonders herausfordernde Trennungen, dass ich selber da so viel mit meinen Emotionen zu tun habe und da so viel auf mich einprasselt und dass ich das Gefühl habe, ich habe gar nicht genug Raum, mein Kind, oder ich habe Angst, ich habe nicht genug Raum, hier auch mein Kind gut zu begleiten. Und wenn dann noch zusätzlich Sachen aufkommen, eben wie mein Kind zeigt auch, weiß ich nicht, sehr autonomes Verhalten jetzt gerade, was auch total entwicklungsbedingt und normal sein kann, aber ich merke gerade, mir fällt es super schwer, damit gerade umzugehen, weil es mir eigentlich selber gerade nicht gut geht. So, wie würdest du bei so einem Fall klassisch anfangen, wo würdest du anfangen, erstmal zu schauen, wo setzt du da an, sag ich mal, in deiner Arbeit?
Ja, also die in der Systemik arbeiten wir viel mit Anteilen auch. Du hast jetzt schon auch diese Scham genannt, diese vielleicht auch der innere Abwärter, der sagt, das darf nicht so sein, ich bin irgendwo gescheitert. Und da auch, es ist gut, dass du mich so abholst, weil in meinem Wording bin ich vielleicht schon so tief drin, dass du mich gerne auch immer wieder stoppen kannst. Ganz, ganz großartig. Dass wir innere Anteile, um das vielleicht nochmal vorwegzunehmen, sind wie diese inneren Stimmen, die wir kennen. Und das ist ganz unabhängig, je nachdem, in welchem Zustand wir sind, dass du in dem Moment unterscheidet sich, wer oder welcher Anteil uns führt sozusagen oder Entscheidungen mittrifft. Das nehme ich jetzt mal kurz noch hier so als kleinen Strang zur Seite, weil wir dadurch verstehen können, wer spricht denn da gerade in uns, beziehungsweise auch wenn du sagst zum Beispiel, ne, und das ist so eine ganz klassische Situation, es ist viel, es sind viele Übergänge, ich bin belastet auch einfach durch die Erwerbsarbeit, es ist abends, es ist Zeitdruck, ich bin in Alarmzustand, mein Nervensystem ist durch, und das sind ja gerade die Momente, die in denen alleinbegleitende Menschen einfach vor eine Herausforderung gestellt sind, weil es nicht möglich ist zu sagen oder oft nicht möglich ist zu sagen, ich nehme mich jetzt meine Stunde raus, bitte übernimmt jetzt jemand anders, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir irgendwo noch einen Erwachsenenanteil, sagen wir in dem Moment, anzapfen können, der uns irgendwie durch den Arm bringt. Und in dem Moment, wo wir anfangen, uns bewusst zu werden, dass gerade vielleicht in alarmiert oder Nervensystem aktivierten Situationen diese strafenden Anteile oder diese harten Anteile, diese abwertenden Anteile nach vorne gehen, auch vielleicht aus Schutz oder was auch immer sie für gute Gründe haben, würde man individuell gucken, können wir auch schauen, und das wäre da so der zweite Schritt, was das in dem Moment braucht, um versorgt zu sein. Wir sagen, strafende oder schützende Anteile wollen nicht bekämpft werden, sondern versorgt werden. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen abstrakt, und gleichzeitig liegt darin so viel Potenzial und so viel Stärke, wenn ich weiß, zum Beispiel, es ist der Anteil, der abends so einen Zeitdruck macht, weil ich mich die ganze Zeit permanent selber abwerte, beispielsweise mich jetzt aus irgendwelchen Gründen, ne, ich hatte zum Beispiel auch eine Mama, die da kam dann ganz schnell dieses selber Schuld, du wolltest es ja so. Du hast dich ja dazu entschieden, jetzt dieses Leben alleine mit dem Kind so zu leben, und jetzt am Abend komme ich an meine Grenze. Und wir haben zum Beispiel gearbeitet, dass dieses selber Schuld maßgeblich Energieräuber war in den Momenten. Und was braucht dieser Anteil, der noch so in Härte ist, der noch so, der in solche Situationen einfach nochmal quasi wie mit dem Hammer oben drauf schlägt, und zu erkennen, dass da vielleicht auch was Kindliches drunter ist, wo selber einfach noch Erlaubnisarbeit dran ist oder auch Vergebungsarbeit, um in Milde mit sich zu sein und eben, ne, die Situation, die ohnehin herausfordernd ist, müde, vielleicht, ne, jetzt gerade Hitze, Sonnencreme, Sand, was auch immer. Und dann aber zu erkennen, das, was am meisten hemmt und was am meisten Energie zieht, ist dieses Gefühl von selber Schuld. Das ist ja wahnsinnig limitierend. Das war jetzt, ne, das war jetzt so ein ganz konkretes Fallbeispiel. Genau, gib mir mal gern zurück.
Oder was hast du ihr dann empfohlen, wenn ich jetzt zum Beispiel, also um das nochmal, vielleicht nochmal kurz alle abzuholen, also so Anteilsarbeit kommt ja auch so aus der Schematherapie, ne? Man geht davon aus, wir haben alle verschiedene Anteile in uns, und wir haben natürlich eine gesunde Erwachsene, die natürlich gute Entscheidungen für uns trifft, die haben wir alle und die wollen wir möglichst stark machen, ne? Aber wir haben halt auch so diese strafenden Anteile, sind auch oft so alte Elternstimmen oder strafende Elternstimmen, nennen wir die ja auch oft, oder genauso eben auch kindliche Anteile, ein trauriges Kind, ein wütendes, ja, ein diszipliniertes, oder auch eben, wie du sagtest, diese Schutzmechanismen, und das kann auch irgendwie Vermeidung sein, so, ich gehe jetzt an mein Handy, weil ich will mich mit nichts beschäftigen, oder Überkompensation, ja, ich gehe jetzt total in den Perfektionismus, um mich ja mit irgendwas nicht zu befassen. Also, ne? Das ist jetzt so mal grober Abriss, ist natürlich total viel, was dahinter steckt. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, die Mutter gemerkt hat, okay, hier gibt es eine Situation bei der Einschlafbegleitung, ja, zum Beispiel habe das Kind morgens zur Kita gebracht, ne? Also dann darf er auch nicht vergessen, wenn man das so mal mit so Energieakkus sieht, was man da eigentlich auch leistet den ganzen Tag. Also stehst morgens auf, wenn du Glück hast, hast du vielleicht nur 5 Minuten für dich, viele auch nicht, die stehen direkt mit Kind oder mit Kindern auf, dann, ne, dann ist die ganze Anzieh- und Fertigmachsituation, Frühstück etc., man fährt zur Kita und hat schon gefühlt geschwitzt und da sind schon mal drei Akkus leer, ja, so ungefähr. Ja. So, Kinder sind abgeladen zur Arbeit, dann sag ich mal, Teilzeitklassiker, meinetwegen noch zwischen 20 und 30 Stunden, manche arbeiten vielleicht sogar Vollzeit, je nachdem. Und dann nach der Arbeit ja wieder in die Care-Arbeit, sodass dann natürlich abends irgendwann die Batterie leer ist. Ist ja total logisch, würde ja jedem Menschen so gehen, ne? So, und dann hast du natürlich, als wenn du dann alleinerziehend bist als Mutter, auch nicht die Möglichkeit in dem Moment zu sagen, boah, du, hier Schatz, ich war den ganzen Tag, viel Spaß, ich bin jetzt mal raus, sondern du musst es halt bis zum Ende durchziehen quasi. ich sage immer, Endgegner war für mich früher immer Schwimmen, also weil ich nach dem Schwimmen selber mal so fertig war und ich fand dann dieses abends noch Bett fertig machen, war für mich dann immer so sehr herausfordernd.
Ja, gerade Thema Neurodivergenz, ne? Umkleide, es klebt, es ist
Im Schwimmbad laut, ne? So viele Reize und dann noch abends und dann am besten Sommer, es ist noch heiß und Kind will nicht schlafen, so, das ist die Kombi, die, wo dann irgendwann so System Overload absolut ist. Genau, so, und ich merke jetzt, ich werde mega ungeduldig. Ich habe keinen Bock mehr. Ich denke, ich will einfach nur Feierabend haben. Ich bin so durch. Und dann, so hast du gesagt, können gleichzeitig, müsste ich mich jetzt beobachten, könnten diese strafenden Anteile zum Beispiel mehr anspringen, dass ich mich dafür abwerte. Mein Gott, was bist du denn für eine Mutter? Und jetzt hast du auch noch gemotzt. Dein Kind kann nichts dafür. Der geht jetzt ins Bett. Ja, das ist sowieso eigentlich eine Zeit. Du solltest jetzt am besten noch ein Buch lesen und das machen. Und
Angst kommt oft, ne, so Versagensangst kommt dann oft in den Begleitungen, die ich gebe und auch das ist was ich selber auch kenne, ne? Dieses sehr perfekt, das perfekt machen wollen, wissen, wie es geht und dann auch aus guten Gründen, die man in dem Moment aber nicht wahrnehmen kann, so richtig zu verkacken. Ne? So
genau, dann geht man in diese innere Abwertung. Ne? Und du würdest dann quasi hingehen und gucken, was ist das für ein Anteil, der mich da gerade abwertet? Was sind das eigentlich für Stimmen? Und woher kommen die eigentlich? Also habe ich das nicht, dann würdest du gucken, okay, und woher kommt es eigentlich? Und was braucht dieser Anteil von dir?
Genau. Und das klingt jetzt, das kommen jetzt vielleicht Fragezeichen. So, aber wenn ich, ne, wenn wir jetzt haben, sonst jetzt auch wirklich Gefühl, das richtig, so mit noch Sonnencreme und dass man sich dann die Frage stellt, ja gut, aber da habe ich andere Probleme, als mich damit meinen Anteilen zu befassen. Ich fand das auch immer, ne, so, ich finde diese Tipps grundsätzlich in dem Epizentrum der Not oder des Sturms ist es nach meiner Perspektive nach die Königsdisziplin oder die Königinnendisziplin, es zu halten. Und in dem Moment ist es, das ist jetzt eine ganz persönliche Perspektive, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass mir, wenn ich in Not bin und wirklich wenn nichts mehr geht, dass mir weder Atmen noch Zählen noch akut hilft, sondern dass es dann darum geht, und in diesem Millisekunde Check-in, dass das manchmal schon der Erfolg ist, den man dann auch feiern darf, weil, das vergessen, können wir auch später dazu kommen, auch diese Erfolge zu feiern, wenn wir schnell da drin sind, uns abzuwerten und schnell da drin sind, die strafenden Anteile laut werden zu lassen. Genau, das heißt, diese Regulation ist nicht, oder von der ich spreche, ist nicht unbedingt dann in diesem Moment dran, sondern diese Bewusstwerdung, wer oder was und warum, woher kommt das, straft mich denn eigentlich so, warum oder welche Stimmen werden denn da laut, wo nehme ich das dann vielleicht im Körper wahr und in den Begleitungen und in den Prozessen zeigt sich, dass dieses Bewusstsein, da ist wieder, gehen wir zum Beispiel über den Körper, da ist wieder die Zähne, die ich zusammenbeiße. Ich spüre das schon und die Zähne, und das ist eine Hypothese, sind vielleicht nicht erst zusammengebissen, wenn es dann ums Schlafanzug anziehen geht, sondern die sind vielleicht eben schon auf dem Weg im Treppenhaus zusammengebissen und da schon wahrzunehmen, okay, ne, es wird eng für mich, ich merke, in dem aktivierten Zustand gehe ich in die vorgefahrenen, wir sprechen auch von Autobahnen oder diese Rillen, die einfach immer wieder weiter ausgetrampelt und ausgefahren werden, weil unser Gehirn so funktioniert in den Momenten, in denen wir aktiviert sind, auf das, was wir kennen, auf das, was uns in vermeintliche Sicherheit bringt, zurückzugreifen. Und wenn wir gelernt haben, dass Tapferkeit, dass Perfektion, vielleicht auch Anpassung, den anderen, schauen, dass es für alle passt, dass wenn das unser Skript ist, dann greifen wir darauf zurück und dann laufen wir quasi, dann laufen die Akkus ins Leere möglicherweise, weil es in dem Moment vielleicht viel Milde braucht oder eben diese Versorgung des Anteils. Beispielsweise, ich nehme jetzt, greife jetzt mal was raus, erarbeiten wir dann in den Begleitungen, was braucht eben dieser Anteil, wie alt ist der, woher, ne, was ist das vielleicht für eine Stimme, gehört das überhaupt zu mir, da bin ich vielleicht jetzt mit 35 an dem Punkt zu sagen, ich befürworte das total, dass ich eine selbstermächtigte Entscheidung getroffen habe und kann ich in dem Moment mich auch auf diese Position stellen oder sie zumindest auch mit einladen. Und was braucht es da? Und das ist dann wieder total individuell. Ich will nur sagen, in dem Moment, in dem wir wirklich in diesem Epizentrum im Sturm stehen, ist es oft schwer möglich, exakt dann zu intervenieren, sondern das ist was, was dann schon im Vorfeld
passiert. Ja, oder vielleicht im Nachhinein. Also, oder wenn ich merke, also sagen wir, nehmen wir diese Situation, heißer Tag, ich komme aus dem Schwimmbad und dann so, okay, boah, ich raste hier aus, ich kann einfach nicht mehr, so ungefähr. So, und dann würde ich später, könnte ich dann in die Selbstreflexion oder Beobachtung gehen und sagen, okay, boah, was ist da eigentlich passiert? Wann ist es eigentlich gekippt? Also, weil in dem Moment, wie du sagst, wäre Königsdisziplin, das schafft man vielleicht irgendwann, aber hinterher zu sagen, oder man würde dann, ne, wenn ich jetzt bei dir in Beratung wäre, würde ich dir jetzt so eine Situation schildern und dann würdest du in der Rückschau mit mir schauen, okay, was zeigt da sich eigentlich, was ist in deinem Körper los in dem Moment, woran spürst du, dass du dann so aktiviert bist, dass du gestresst bist, was sind da für Gedanken in dem Moment, und daran würden wir dann analysieren quasi, okay, welche Anteile sind hier aktiv, was für Gedanken stecken dahinter und sind das überhaupt vielleicht Gedanken, die wirklich von mir kommen, oder sind das adaptierte Sätze, die ich vielleicht irgendwie mal gehört habe, schon früh als Kind übernommen habe?
Ja, genau. Und da liegt, finde ich, so dieser Zauber eben in der systemischen Arbeit. Das ist nichts, es gibt keine Tipps in dem Sinne, ne? Oder keine Methoden, die dann mit dem Kind angewendet werden sollen, oder, ne? So, dass dieses Direktive, dieses, ja, das, was wir oder ich in der Begleitung versuche zu etablieren, ist diese Power to Power. Und in meiner Wahrheit und auch in meiner Erfahrung ist das der einzige Weg, wie auch mein Gegenüber langfristig, ne, und auch nachhaltig in die Veränderung, in die Prozesse gehen kann. In dem Moment, wo ich sage, ja, so und so geht das, passiert ja dann auch möglicherweise so eine Verschiebung. Und dieses ressourcenorientierte und dieser wertfreie und wertschätzende Blick ist einfach die Grundlage für diese Entwicklung, die dann passieren kann, möglicherweise auch in den Prozessen, in meinen Räumen oder dann auch,
also
eben.
Also die Grundhaltung, die ich mir selbst gegenüber haben darf, ist dann ein Wohlwollen, dass ich denke, okay, ich gehe nicht in die Verurteilung, sondern ich schaue, okay, was steckt dahinter und wie kann ich mich selber dabei unterstützen, um dieses Verhalten zu verändern? Das heißt, das Ziel wäre dann ja für mich oder ja für die Mutter, die sich da zum Beispiel an dich wendet, dass man sagt, okay, ich möchte dahinter blicken, was passiert da eigentlich in mir, wie kann ich das rechtzeitig erkennen und wie kann ich Strategien entwickeln, um in Zukunft dann anders zu reagieren, ne? Dann nicht laut zu werden oder total in die Erschöpfung zu geraten, sondern vielleicht rechtzeitig, ich finde, du hast das eben so beschrieben, auch habe ich vielleicht schon auf dem Weg gemerkt, irgendwie mein Kiefer oder, ne, wann nehme ich schon diese ersten Symptome wahr? Ich nenne es auch oft so Energieampel, so wann schaltet sich's um? So, ne? Wann schaltet es sich um? Weil es ist ja oft so, wir sind halt so oft, glaube ich, gerade als Mütter auch so viel im Außen und sind immer am Gucken und sind so wenig bei uns. Und ich glaube, das darf ich wirklich als Mutter so trainieren, dass ich immer wieder einchecke zwischendurch, wo stehe ich eigentlich gerade mit meiner Energie, wie geht es mir eigentlich gerade? Und wann gibt es diesen Punkt, wo ich rechtzeitig merken sollte, okay, ich muss jetzt hier gerade mal raus oder ich muss jetzt was stoppen oder ich brauche jetzt eine Strategie, die mir gerade irgendwie akut hilft, ne? Und das ist natürlich gerade in unserem beim Muttersein manchmal echt herausfordernd, weil dann weiß ich vielleicht in dem Moment, ja, Ruhe wäre jetzt echt cool oder Sport oder so, aber es geht jetzt halt einfach nicht, ja. Aber dann trotzdem irgendwie vielleicht in dem Moment in das mitfühlende Selbstgespräch mit zu mir zu gehen, was mir gerade vielleicht erstmal hilft, oder vielleicht eine kleine Variante von, ich gehe mal kurz ins Bad, weiß ich nicht, einmal Wasser über die Unterarme laufen oder irgendwie so kleine Tools, die mir irgendwie dann helfen, ne?
Ja. Und ich mag sogar noch einen Millischritt davor anfangen zu sagen, zum erst überhaupt wahrnehmen dürfen, dass es gerade, ich sag's mal gerade raus, wirklich scheiße ist. Ne? Dass mich gerade richtig an meine Grenzen bringt, weil ich gerade gar keinen Bock habe, aus diesem Schwimmbad rauszugehen. Ich will auch, ne? Ich glaube, und das erlebe ich auch oft, dass diese Erlaubnis, es überhaupt eben auch mal richtig kacke finden zu dürfen, auch schon ein Regulationspotenzial hat. Also in dem Moment, wo ich schon anfange, so dagegen zu arbeiten und, ne, vielleicht mir so sehr Tools wünsche, das jetzt weghaben zu wollen, weil die Gefühle sich einfach so bedrohlich auch anfühlen. Zum Beispiel Wut oder auch so diese Genervtheit vielleicht auch mal über das Verhalten des Kindes, dass das was ist, was ich mir auch erlauben darf zu fühlen, weil ich ein fühlender Mensch bin, weil ich auch fühlen darf und weil Gefühle keine Bedrohung sind. Weil die Wut an sich nicht bedrohlich ist, sondern vielleicht das, was sie aus mir macht, sich bedrohlich für mein Kind anfühlt oder auch für mich anfühlt. Und überhaupt diese Erlaubnis zu haben, auch fühlen zu dürfen, auch als Mama, auch die sich entschieden hat, dieses Leben zu führen oder auch nicht, ne, die vielleicht in die Situation, in der sie sich befindet, hinein manövriert wurde, auch ne, das erstmal anzuerkennen, was ich dazu fühle, wie ich das empfinde, dass das auch erlaubt ist. Weil das ist was, was ich oft erlebe, dass überhaupt das Hinschauen, ich habe da einen Gedanken gehabt, den will ich überhaupt nicht aussprechen, da hat mich mein Kind so aktiviert, aber das darf ich doch gar nicht sagen, ne? Das ist doch was, das darf man nicht fühlen, das darf so nicht sein. Und überhaupt mal zu erlauben, ja, ich fühle mich gerade so. Es ist schwer, es ist gerade richtig schwer, weil das ist der Raum, den wir ja ganz wenig bekommen und den wir, und jetzt gehen wir wieder in diese Perspektive, wo komme ich her, habe ich den jemals bekommen, weiß ich überhaupt, dass es den gibt und wie der aussieht, kann ich meine Gefühle benennen, verstehe ich, was da in meinem Körper passiert und warum, was ist da für eine Info für mich dabei?
Ja, aber das ist ja schon, weil wie, das ist ja schon das Schwierigste, ja. Wie komme ich dahin, wenn ich habe selber sehr wahrscheinlich, ich sag mal, die meisten von uns liegt auch so ein bisschen einfach an der Generation, mit der wir groß geworden sind, wurden nicht bedürfnisorientiert begleitet, sag ich mal. Ja, also die meisten von uns, die haben sind nicht gut gespiegelt worden, wurden nicht validiert, sondern wir haben ganz oft gelernt, so gerade auch als Mädchen, ja, Wut ist falsch, ne? Also es recht irgendwie nicht, ne? Möglichst irgendwie brav angepasst sein, ne? Alles gut machen. Es gab ganz viel. Wir haben ganz oft gelernt, dass bestimmte Gefühle gefährlich sind für uns. So, das heißt, wie du sagst, dieser Raum war überhaupt nie da. Ich habe es selber nicht gelernt. Und ich muss es mir jetzt ja erstmal beibringen. Und davor ist ja noch ein Schritt. Ich muss erstmal rausfinden, dass ich da offensichtlich die Schwierigkeiten habe, dass da dieser innere Kritiker oder so, diese ganzen Stimmen, das geht ja so automatisch. Das muss mir erstmal im ersten Schritt irgendwie auch bewusst werden. Und wie kann ich überhaupt beginnen, diesen Raum für mich zu öffnen, in diese Selbstannahme zu kommen, wie ich das selber eigentlich nie gelernt habe. Was würdest du sagen, ist da wirklich der allererste Schritt?
Räume suchen für korrigierende Erfahrungen. Und das ist jetzt keine das ist jetzt kein Verkaufsgespräch, sondern es muss kein Raum sein, das darf eine Familienbegleitung, das darf eine Form der Therapie sein. Aber es darf auch ein Raum sein, wo du das Gefühl hast, dein Gegenüber nimmt dich einfach ernst und wahr und validiert dich und disvalidiert dich nicht, weil das ist ja das, was oft passiert, ne? Aber schau wenigstens, ne? Keine Ahnung, ne? Was da für dieses, auch letztlich den Schmerz selber nicht fühlen wollen in unserem Gegenüber, ne? Ist doch nicht so schlimm. Das ist das Bestenfalls, womit wir groß geworden sind, vielleicht auch mit anderem Gepäck. Aber ich würde sagen, Best Case war schon so in den in unserer Generation, komm, mach doch nichts, ist doch nicht so schlimm, musst du nicht weinen. So, ne? Und der Raum für korrigierende Erfahrungen, wo psychologische Sicherheit, sagen wir immer, herrscht, ist ein Raum, wo ich Dinge ansprechen kann, ohne Gefahr zu haben, abgewertet oder Beziehungsabbruch zu erfahren. Das heißt, eine stabile Beziehung, das ist letztlich Koregulation. Und wenn wir das noch nicht gelernt haben und trotzdem von uns erwarten, auch weil wir erwachsen sind, uns selber immer regulieren zu müssen, mag ich die Perspektive reingeben, auch wir brauchen Koregulation. Man schaut nicht so aus, dass vielleicht jemand, kann auch so aussehen, dass uns jemand hält und vielleicht ein bisschen schuckelt oder so, darf auch sein. Darf aber auch einfach ein sicheres Gespräch sein. Auch das ist schon Co-Regulation, wo ich vielleicht auch während ich spreche, hören kann, was ich sage, weil es eben ein Gespräch ist, das nicht Angst oder Scham geleitet ist. Und dann wiederum, vielleicht im zweiten Schritt, und das wäre jetzt ein Raum, der möglicherweise schon ein Stück weit professionalisiert ist oder Qualitätsstandards hat, im therapeutischen Setting, im begleiterischen Setting, dass ich einfach validiert werde, gespiegelt bekomme, hey, ich nehme wahr, könnte das vielleicht das sein, dass Hypothesen reingegeben werden, die ich annehmen kann oder auch nicht, ganz wichtig. Also nicht, dass da jemand sitzt, der sagt, du, ich sag dir jetzt, wie es ist, das ist der strafende Anteil Schuld, sondern zu spiegeln, hey, was ich nehme gerade, ne, war, da könnte das in die Richtung gehen, sozusagen auf Spurensuche gehen. Und da quasi selbstermächtigend Stück für Stück lernen, was ist da eigentlich los? Wie fühlt sich das wirklich in mir an? Und wenn das erstmal ist, lange im Körper zu bleiben, ohne das greifen zu können, dann fühlt sich das unfassbar langsam an. Aber wir lernen ja letztlich was wir noch nie gelernt haben, wie eine Fremdsprache.
Glaubst du, dass das essentiell ist, um dann auch mein Kind oder meine Kinder dementsprechend begleiten zu können? Weil was ich oft wahrnehme, eigentlich jede Mutter, zumindest jede Mutter, die ich kennengelernt habe, hat den Anspruch, möchte gerne so eine gute Mutter sein und ärgert sich, wenn sie es nicht immer so gut hinbekommt und möchte wirklich das Beste für ihr Kind. Und ich glaube, da sprechen wir wirklich von den allermeisten Eltern, Müttern. Was ich dann oft auch so wahrnehme, dass es dieser Anspruch dann an sich selbst natürlich auch so hoch ist und es gut und es richtig zu machen, zeitgleich aber da ganz wenig Raum für einen selber geschaffen wird. Also man möchte das unbedingt an Kind lernen, man möchte sein Kind stärken, man möchte das unbedingt für sein Kind gut machen, gerade auch, weil ich ja viel mit Müttern arbeite, die in wirklich sehr, sehr herausfordernden Trennungssituationen stecken. Und da ist es natürlich besonders wichtig, dass wir unsere Kinder da gut stärken und begleiten können. Aber ich sage auch immer, aber du bist der Grundstein. Also, ne? Also für mich, wie siehst du das? Also weil ich bin der Auffassung, dass wir das nicht in der Tiefe unseren Kindern vermitteln können und fühlen können, wenn wir selber keinen Zugang zu unseren Gefühlen haben, wenn wir selber abgeschottet sind, weil dann kommen vielleicht in manchen Situationen, wählen wir vielleicht ganz gute Worte, aber ich bin der Auffassung, dass Kinder lernen vor allem durch Vorbild, also durch Bilder, durch Energie, durch Haltung, durch Fühlen, ja, und Worte sind am Ende, es kommt irgendwie on top dazu. Aber dass ein Kind und gerade auch die Kleinen doch so genau spüren, fühlt mein Gegenüber das jetzt auch? Oder wird das nur gesagt? Oder ist es konträr zueinander?
Ja. Ja, total. Da ist auch, das ist so Fluch und Segen auch gleichzeitig, weil wir und gerade durch die wie so Skripte, die wir ja auch haben, zum Glück, ne, zum Glück wissen wir, was wir sagen können. Und wenn es dann aber, wie du sagst, in dem Moment so eine Floskel wird und wir diese Empathie aber in dem Moment nicht schenken können, weil nichts mehr da ist, aus dem wir schöpfen können, dann ist das auch was höchstwahrscheinlich das Kind wahrnehmen kann oder spüren kann, dass da die Verbindung letztlich nicht über die Worte kann die Verbindung nicht entstehen. Und ich merke jetzt schon beim Sprechen, und das ist auch so ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, ne? Einfach dieses...
Habe ich auch gerade so voran gedacht.
Jetzt, jetzt bin ich ja wieder schuld. Jetzt bin ich ja wieder an mir arbeiten. Jetzt mache ich es schon so gut. Jetzt sage ich schon nicht, wein noch nicht, sondern jetzt sage ich schon, alle Gefühle sind okay und ich sehe deine Wut und ich bin für dich da. Und jetzt... Na, hört das Kind trotzdem nicht auf zu weinen und jetzt kommt da Marie und Yvonne und sagen, ja, aber du musst halt deine eigene Themen anschauen und wann soll ich das überhaupt machen? Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und da auch wirklich zu sagen, es ist heftig und wir dürfen systemisch, kritisch bleiben und für bessere Bedingungen aufstehen, unsere Stimme erheben und gleichzeitig, und das ist so der Pain, ne? Und gleichzeitig lohnt es sich so sehr, seine eigenen Themen, seine eigene Geschichte anzuschauen, um aus dem Brunnen zumindest ein bisschen zu füllen. Und der muss auch nicht immer happy-clappy sein.
Aber ich muss sagen, ich kenne auch komplett dieses Gefühl. Das Schlimme ist ja auch noch, wie du weißt, wenn man selber so den fachlichen Background hat und weiß, was man da gerade alles falsch macht. Ja, so. Aber wenn man selber, wie du sagst, so leer ist und selber so, ich habe auch immer gesagt, ich habe halt auch keinen Puffer mehr. Es ist nichts mehr da. Es ist keine Basis. Es ist alles weg. Es ist wie Burnout. Es ist durch. So. Woraus willst du schöpfen?
Ja,
ne?
ja.
Und ich muss sagen, und ich weiß deswegen, und dann, aber das schlechte Gewissen hilft halt auch nicht on top. So. Aber ne, ich glaube, was in dem Moment hilft und was auch mir persönlich geholfen hat, war dieses irgendwann zu sagen, okay, scheiß drauf und jetzt musst du voll in die Selbstverantwortung gehen. Und das ist jetzt alles Kacke und das ist nicht doof und du bist nicht schuld, wie es passiert ist und das bringt auch gar nichts und was vergangen ist, ist vergangen. Aber ich werde es jetzt lernen. Ich werde jetzt versuchen, meinen Akku wieder aufzuladen, mein Fass wieder zu füllen, um es besser machen zu können. Und dann ist es natürlich auch im Übergang, dann diesen Anspruch auch an Perfektionismus loszulassen, so das jetzt alles perfekt zu machen, sondern ich mache es jetzt so gut, wie ich es schaffe und ich schaue, dass ich mir die Unterstützung hole, die ich brauche, um mein Gefäß wieder zu füllen, um eben dann auch abgeben zu können. Das ist halt kein Sprint, das ist ein Marathon. Und ich glaube, wie du sagst, eigentlich das Essentielle dafür ist dieses Selbstmitgefühl. Und ich sage auch immer eigentlich allen Frauen, die meinen Podcast hören, wenn du dir nur eine Sache mitnimmst, dann nimm dir mit, das Allerwichtigste ist das Selbstmitgefühl, das liebevolle Selbstgespräch. Wenn du das veränderst, veränderst du schon einfach super krass viel. Also ne, damit anfangen, nicht mehr in die Verurteilung zu gehen und nicht in diese Spirale zu kommen von dann auch noch, jetzt habe ich es eh schon 2 Jahre Kacke gemacht und dann noch Scham und was weiß ich, sondern dahin zu gehen, ich habe mein Bestmöglichstes getan. Auch wenn ich es besser wusste, konnte ich es vielleicht in dem Moment einfach nicht besser. Aber ich gehe halt in die Verantwortung und suche mir die Unterstützung, die ich brauche, um es in Zukunft noch besser machen zu können. Ja, so auch für mich. Ne? Das habe ich auch immer. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft gehört früher, gerade wenn du dann so ne, allein mit Baby bist, dann oder auch schon in der Schwangerschaft, ich glaube, das kennt viele Frauen, die bekommen ganz oft, ja, muss aufpassen, dein Kind bekommt den Stress mit und das überträgt sich und, ne, also noch mehr Druck, noch mehr Druck, noch mehr Druck und du musst auch gucken und gucken, ne, Kind gut geht und ich habe auch mal irgendwann gesagt, wisst ihr, ich habe auch den Anspruch, dass es mir gut geht. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig. Es ist so krass, wie auch die ganze Gesellschaft darauf gepolt ist, dass wie du in der Rolle als Mutter irgendwie sein musst. Und dann bist du wieder nicht gesehen. Ja? Und wie willst du, wenn du dich selber so wenig gesehen und so wenig gehört und so wenig gewertschätzt fühlst, ja, anderen Menschen gegenüber dieses Gefühl geben? Es muss ja erstmal in dir sein, bevor du es weitergeben kannst. Ja? Deswegen sage ich oft auch, Kinder sind Symptomträger. Ja. Wir müssen immer bei uns selber anfangen. So, ne? Und dann höre ich gleichzeitig auch immer die Stimmen so, ja, aber ich kann nicht, was der andere, nee, wir können nie auch was ein anderer Mensch oder ne und oder andere Menschen, Einrichtungen, wie auch immer machen, können immer nur bei uns selbst ansetzen. Aber ich glaube, wir unterschätzen auch häufig, wie viel Wirksamkeit da drin steckt. Weil selbst wenn ich jetzt nicht 100% alleinerziehend, du sagst gerne allein begleitend, da würde ich gleich noch drauf eingehen, ist es ja trotzdem so, dass ich einen großen Gestaltungsraum habe oft. Also gerade als Mutter, ne, häufig ist es so, zumindest als Mutter, die haben mindestens 50%, oft auch mehr. Und den Fokus, glaube ich, auch da hinzulegen, so, und dass man da super viel erreichen kann. Und das ist halt erstmal dieses Gedankentraining, mit dem es irgendwie anfangen darf, ne?
Ja, und was und da auch wirklich milde mit sich, auch sich zu fragen, welchen Benefit hat es gerade noch, dass ich da nicht bin und wie kann ich dem begegnen? Was braucht eben dieses erwachsene Ich, wenn wir auch wieder bei den Anteilen wären, um jetzt in die volle Kraft zu kommen? Ist da vielleicht noch was versorgt, was gerettet, was werden möchte in voller Achtung? Und zu sagen, und das fand ich jetzt gerade, das war jetzt auch so schön zu sehen, das war so eine richtige, auch so ein Aufrichten, als du gesprochen hast, so, ja, scheiße, es ist so hart, Mutter zu sein, es ist so hart, Mann zu sein und dann aber auch Pain into Power zu sagen, ja, aber ich habe auch einen, wir nennen das auch immer so Einflusskreis, Circle of Influence, den ich gestalten kann und ich darf mich darüber ärgern, ich darf wütend darüber sein, dass ich vieles vielleicht nicht mitentscheiden kann, dass ich an Grenzen stoße, und gleichzeitig bin ich noch handlungsfähig oder will ich mich dazu entscheiden, wieder handlungsfähig zu werden, um diese guten Gründe auch zu sehen, ne? Warum es vielleicht bisher nicht so war und dass aber in jedem Moment die Entscheidung möglich sein kann und wenn es ein Millimeter ist. Und diese Abwertung, von der du auch gesprochen hast, ne, auch gerade so, man kommt dann vom Fach und dann wird man Mutter und dann passieren Dinge im Außen und im Innen und dann verurteilt man sich noch mehr auch. Ich finde immer die Frage in dem Moment, macht auch nochmal so ein Shift zu sagen, okay, bringt mich jetzt diese Abwertung, dieser abwertende Gedanke, bringt der mich jetzt wirklich näher an die Version, die ich sein möchte? Da möchte er wahrscheinlich hin, aber ist es der richtige Begleiter für mich gerade? Oder höre ich den, sage, hey, danke, du wolltest meine Qualität sichern, wahrscheinlich, du möchtest mein Kind schützen, das ist ganz viel Liebe, das ist ganz viel und so weiter, aber ich höre jetzt, ne, ich darf, und da sind wir wieder bei der Individualität. Vielleicht braucht diese Stimme auch mal eine klare Grenze und sagen so, jetzt halt jetzt bitte deinen Mund. Ich ja. möchte jetzt deine Abwertung nicht mehr hören. Ich habe es lang genug gehört, zu wem auch immer du die gehörst. Ich fokussiere mich jetzt aufs Morgen beispielsweise. Ne? Könnte dann Weg sein.
Wie finde ich heraus, was so ein Anteil von mir braucht? Wenn wir jetzt zum Beispiel auch bei dem Beispiel bleiben, so ich gehe dann in die innere Abwertung, weil ich denke, boah, ich hätte es irgendwie anders, ich hätte es irgendwie besser machen müssen und jetzt warst du, ne, dabei hast du vorgenommen, geduldig zu sein, jetzt warst du es wieder nicht, keine Ahnung. Wie finde ich heraus, wenn ich sage, ja, keine Ahnung, ja, okay, ich nehme das jetzt wahr, ich mache das irgendwie, ich gehe in die Abwertung, ich gehe in die Verurteilung, aber keine Ahnung, was der braucht.
Ja. Da gibt es in der Systemik ganz verschiedene Wege dahin. Also man kann sehr schön da in dem Fall mit Repräsentanz arbeiten, einfach wirklich ins Feld zu gehen. Also es ist schon fast was Spielerisches, mal zu gucken, ich stelle mich jetzt bewusst auf den, das nennt man dann Bodenanker oder Stühlearbeit, ich setze mich jetzt beispielsweise auf den Stuhl dieses Abwertes, dieses inneren Anteils und guck mal, was kommt, was spricht. Für manche ist das eine total schöne und stimmige Methode, wo man dann wirklich auch mal so in diese Rettung und dann mal fühlen, was braucht ihr, was willst du eigentlich? Und oft landen wir dann wirklich bei auch kindlichen Anteilen, die sehr bedürftig vielleicht sind oder sehr große Angst haben, die Kontrolle brauchen, die so und je nachdem, was sich zeigt, und da nehmen wir den Körper mit rein, erspüren wir, was es eben für diese Versorgung braucht. Und das ist aber ein Prozess, das ist nicht, womit wir beginnen oder wo was so einfach für sich selber zu erarbeiten ist, sondern das braucht einfach so einen, ja, auch einen sicheren, psychologisch sicheren Raum, weil da natürlich auch Themen wie Trauma und so weiter einfach mit berücksichtigt werden müssen, um das eben ja, sicher zu halten. Und wenn das aber beispielsweise nichts für die Person ist, dann finde ich auch immer Aufstellungsarbeit ganz wertvoll. Also auch wirklich auf ein Brett aufzustellen, den Anteil mal zu externalisieren. Das heißt, wir geben dem eine Form, eine Farbe und schauen mal einfach so, wenn wir so drauf gucken. Ey, der ist ja riesig, der steht mir total im Weg. Das kann man auch online ganz wunderbar auf so einem Systembrett machen. Und da gebe ich jetzt auch noch mal ein Fallbeispiel mit rein. Wir hatten mal eine Anteileaufstellung oder eben auch eine Situation, da war auch ein sehr starker strafender Anteil am Wirken. Und wir hatten in der Stunde davor die Familie aufgestellt, das Familiensystem. Also Mutter, Vater und die Menschen, die einfach relevant waren in dem System. Und die Klientin hat sich bewusst entschieden, die Figuren so an den Rand zu stellen. Sie wollte die noch nicht verabschieden. Und wir haben quasi auf dem Brett weitergearbeitet, hatten dann die Anteilearbeit und haben dann am Ende oder währenddessen gemerkt, ach, interessant, der Anteil hat ja die gleiche Farbe und die gleiche Form wie das, was die Mutter repräsentiert hat. Und das war in dem Moment total mindblowing, weil es muss in dem Moment, natürlich ist es keine gottgegebene Wahrheit, und gleichzeitig war da so viel Erkenntnis, es ist eine ähnliche Qualität, was bedeutet das eigentlich für mich, kommt das wirklich aus mir und so gehen wir quasi einfach auf die Spurensuche und das heißt jetzt nicht, ich sehe das und sage dir, ja, ist ja klar, das ist so und so, aber es eröffnen sich einfach Perspektiven, die dann die Sicht darauf verändern und dementsprechend auch wieder mehr Handlungsfähigkeit oder andere Handlungsfähigkeit ermöglichen.
Ja, Bewusstsein ist auf jeden Fall mal der erste Schritt, ne? Es kann schon so, also wenn ich einfach auch selber verstehe, warum ich irgendwie so handle, wie ich handle oder so, dann macht das schon, ne, im ersten Schritt total viel. Ich habe damals, als ich so alleinerziehend mit Säugling war und ich hatte ja auch so ein Hainietchen, ich weiß noch, wie oft ich mir auch irgendwie Podcasts oder irgendwas, während ich mein Kind durch die Gegend getragen habe, angehört habe und immer dachte, ich muss irgendwas finden, was ich tun kann, wenn ich in dieser maximalen Überforderung bin oder in dieser, so dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann hier nicht mehr so, aber es gibt ja halt keinen anderen, der nachts alle Stunde aufsteht. Und dann weiß ich noch, dann habe ich mir immer ganz viel angehört und ich sag mal, Quintessenz von ganz vielen Artikeln, die ich gelesen habe, Büchern oder Podcasts oder sonst was, war ja immer dieses, okay, am Ende, finde raus, was du brauchst, sage ich mal, und guck, wie du dir das schenken kannst. Und dann dachte ich, geil, ich weiß, was ich brauche, null Zeit oder null Kapazität, mir das zu schenken. So. Und das hat mich dann manchmal schon so fast wütend gemacht, weil ich dachte, dann dachte ich so, ja Leute, ich weiß es doch, aber ich kann nichts tun, ich kann nichts tun. So. Und da, das hat mich dann auch oft in diese Frustration irgendwie gebracht. Ja. Und das erlebe ich auch bei vielen und das kann ich verstehen, diese Frustration von wegen, ja schön und gut, ich habe rausgefunden, was ich brauche, damit es mir besser geht. Ich weiß auch mittlerweile richtig, was mir gut tut und was mein Akku auflädt, aber es gibt einfach nichts. Also es gibt keine, ich habe keine, keine kinderfreie Zeit, ich habe keine Möglichkeit, mir das irgendwie zu geben. Vielleicht habe ich mal maximal eine Stunde oder so oder zwei, das kann sein, aber entweder bin ich dann einfach total im Eimer oder ich habe dann natürlich auch andere Sachen zu tun. So, wie, ja. Was empfiehlst du Frauen, denen es so geht?
Ja, erstmal werde ich gleich richtig mitwütend, weil ich mir auch vorstellen könnte, ne, dann denkt man sich so, ja schön, dass ihr ja alle so schlau seid, aber dann denkt ihr ja wieder, uns als Alleinerziehende, du darfst mir übrigens, bin ich total gespannt, deine Perspektive zu dem Wort, werden wir wieder nicht mitgedacht. Ne? Und das ja nochmal irgendwie so diese Frustration erhöht. Und ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel gerade auch zum Thema Geschwisterkonflikte, grundsätzlich bei Wut und so, finde ich, liest man ja oft auch so, geh dann einfach mal kurz aus dem Raum. Ja, gut, in Zeiten, da kann ich mich gerade auch noch dran erinnern, wo ich ein 2,5-jähriges und ein Säugling hatte, wenn ich da aus dem Raum gegangen wäre, dann hätte ich meine Kinder in große Gefahr gebracht und ich dachte mir so, wer soll jetzt hier aus dem Raum gehen und ein Glas Wasser trinken? Ne? Ja. Also das ist so richtig, total. Und ich höre das total, dass du sagst, so, ja, okay, ich weiß jetzt, was ich brauche, aber wie soll ich es mir bitte schön geben und wo soll ich es mir bitte schön holen, wenn die Kapazitäten einfach nicht da sind? Und das ist vielleicht auch unbefriedigend, das jetzt zu hören, und es könnte auf demselben Ohr landen, zu sagen, und da bin ich wieder bei den Räumen, such dir Räume, in denen auch das einfach erstmal da sein darf. In denen das einfach da sein darf, in denen anerkannt wird, in denen du gesehen wirst, dass es vieles, dass es teilweise nicht machbar ist, dass du in einer Situation bist, die dich an die absoluten Grenzen bringt und die noch viel zu wenig in Ratgebern, in Podcasts, in Helfernetzwerken vielleicht auch berücksichtigt wird. Und dann sind wir wieder bei der Validierung, dass das erstmal auch anerkannt werden darf, dass es einfach heftig ist. Und dann dieses Mitgefühl, und das ist wieder dieser erste Schritt vom Mitgefühl. Und dann eben auch zu sagen, hey, und dann, und wenn es diese Milliliter-Unterstützung sozusagen ist, einen Raum zu haben, in den ich das erstmal platzieren darf, dass das quasi wie so ein Samen ist. Und ich merke gerade selber so, ich will das so gerne verändern und es darf sich so viel verändern, das darf sich, ne, und das sind wir ja leider gerade in einer Gegenbewegung, aber Bildungseinrichtungen, einfach die Werte, die von Herz zu Herz Begegnungen, die Unterstützung, die Menschen sich gegenseitig schenken. Klar, das ist eine Utopie auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es für mich erstmal einfach ein Anerkennen. Krass, was du leistest, was du jeden Tag machst. Das ist für mich das erste Millimeter.
Ja, absolut. Ne? Und es ist halt dieses, ne, ich kenne halt so sehr die Spirale, ich verstehe das so sehr, wie man dann als Mutter in der Situation, wenn man da allein hängt und sich die Nächte um die Ohren schlägt und kleines Kind oder mehrere und Baby oder keine Ahnung, ja, es gibt ja auch Mütter, die sind alleinerziehend mit Baby-Zwillingen oder was weiß ich, ja, es gibt ja die krassesten Herausforderungen und dann gleichzeitig da hängt und dann auch denkt so, ja, super, und ich habe keine Zeit, ich kann nichts machen, dann gleichzeitig kommt noch am besten noch die Wut auf den Ex-Partner, weil man jetzt das hier alles alleine machen muss und ja, und möglicherweise noch hier und da Ungerechtigkeiten erfährt etc. Nur, ja, genau, ich glaube auch, also am Ende, es braucht ganz viel Anerkennung, es braucht ganz viel Mitgefühl und man braucht diesen Raum. Also da kann ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ich war dann irgendwann, ich glaube, da war mein Sohn so ein bisschen über ein Jahr oder ungefähr ein Jahr, da war ich bei einer Therapeutin, die hatte mir eine Freundin empfohlen, weil die auch ja sehr viel irgendwie mit Müttern arbeitet generell, zu auch so Themen wie Regretting Motherhood und so. Und bei ihr war ich weiß noch, erste Sitzung, ich saß da, ich habe einfach nur geheult und ich habe mich so geschämt, aber ich habe gedacht, ich muss dieser Frau das jetzt sagen. Ich meine, dafür ist sie jetzt da. Und ich habe mich so geschämt, ich habe ihr gesagt, ich bin einfach nicht gerne Mutter. Ich finde es richtig schlimm und gleichzeitig ist es so schlimm für mich, das zu fühlen. Ich so, aber ich finde es einfach nur furchtbar. Und dann, Und sie, also ich hatte ihr natürlich auch erzählt, wie meine Lebenssituation und so, und sie guckt mich einfach nur an und ich dachte, jetzt habe ich was ganz Schlimmes gesagt, und die denkt sich, oh Gott, was ist das für eine Frau? Und sie hat mich einfach nur angeguckt und gesagt, ja, Frau Herder, bei dem, was Sie mir erzählen, wie können Sie von sich erwarten, das gerade schön zu finden? Sagt ihr, das wird doch keiner schön finden. Und dann habe ich erst mal gedacht, so zum ersten Mal, wie krass eigentlich, was ich erlebe mit Baby und Nachtrennungsgewalt und kein Schlaf und wirklich, also war ja, es sind ja so viele Multifaktoren aufeinander gekommen, die ja so krass herausfordernd waren. Und dachte, und ich hatte trotzdem noch den Anspruch, das schön zu finden. Ich hatte trotzdem noch den Anspruch, ich muss diese, das ist doch diese Zeit, die man so genießen soll, die jetzt so total schön sein soll. Ich muss doch total dankbar und glücklich sein. Und am Ende habe ich gemerkt, dass dieser Anspruch mich so fertig gemacht hat. Und als ich das loslassen konnte, dann irgendwann, das war natürlich auch ein Prozess, aber dieses Loslassen anzuerkennen, diese Situation ist gerade scheiße und die darf gerade einfach scheiße sein. Und dann muss ich die gerade auch nicht gut finden, weil ich habe dann gemerkt, okay, ich bin gern die Mama von meinem Kind. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gern seine Mama bin. Ich finde die Rolle und die Situation und all die Aufgaben, die gerade damit einhergehen, die finde ich scheiße und die sind auch scheiße. Ne? So, jetzt habe ich mega auf Scheiße gesagt, egal. So, aber ich glaube, das ist so, das ist wirklich, wie du sagst, das ist so ein wichtiger Schritt. Und da muss ich da manchmal in dem Moment, weil es gibt einfach Situationen, da können wir die Faktoren, die gerade sind, nicht verändern. Ja? Und wenn wir gerade ein Baby haben, was auch noch mit einem Jahr alle 20 bis 30 Minuten wach wird, dann ist das verdammt hart, aber wir müssen da durch. So, das ist dann einfach so. Das können wir gerade nicht verändern. Und da können 1000 Leute dir dann empfehlen, achte auf deinen Schlaf, dann denkst du dir, ja, lustig. Achte auf deinen Schlaf. Genau, aber ich glaube, dann anzuerkennen, ja, es gibt Situationen, aber auch die werden sich verändern, nur wir können sie gerade aktuell akut nicht verändern, aber diese Haltung mir selbst gegenüber, diese Anerkennung, wie du sagst, mir Räume suchen, wo ich auch angenommen werde, wo ich mich auch trauen darf, das auszusprechen, auch meine dunkelsten Gedanken auszusprechen. Und dann auch, finde ich, das auch für mich sehr heilend, dass du, wenn du anfängst, offen über dein Inneres zu sprechen, dass du total auf die Erfahrung machst, ey, ich bin gar nicht damit alleine. Das geht so vielen so. Wie krass. Aber du fühlst dich ja so alleine in diesem Moment mit diesen Gedanken.
Ja total. Das ist so diese beschämte Isolation, in der man sich dann befindet und aus der sich irgendwie so keiner rauswagt. Und in dem Moment, ich auch hier, Bild und Banken. Also wirklich Menschen zu haben, die das auch auf eine Art und Weise nachvollziehen und anerkennen können und eben sich vielleicht auch dann mit den eigenen Themen anvertrauen. Und dieses Gefühl von das einzige Alien zu sein, das jetzt vielleicht in deinem Fall als einziges nicht schafft, da jetzt pures Glück zu empfinden, während du unter massivem Schlafentzug, massiven emotionalen, psychischen Herausforderungen zum ersten Mal Mutter geworden bist. Und dann
mit ADHS.
Diese hohe Erwartung an dich zu haben, das ist ja eine wahre Auflage. Und ich habe jetzt gehört, dass du gesagt hast, so in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe und das einfach mal sein durfte, wurde es irgendwie weiter, wurde es größer, dieses Päckchen, das ist ja wie, wenn man es sich vorstellt, wie so ein Rucksack mit Stein, dass man noch dazu die ganze Zeit trägt. Zumindest konntest du es kurz mal abstellen und hast es dann für dich so
erarbeitet. Diese Therapeutin hat mir auch damals total geholfen, diesen Druck immer mal wieder rauszunehmen. Also der auch Teil ja total unbewusst, das war dann auch irgendwann, über eine Zeit dann später, dann erzähle ich ihr wieder irgendwie was und dann hat sie mich dann ein bisschen gefragt, okay, was war die Woche und so und man erzählt dann, was man alles getan hat und was weiß ich, Kita-Fest und das und jenes und dann hat sie gesagt, ab heute, Sie kaufen nur noch die TK-Mini-Berliner aus dem Aldi, wenn Sie irgendwas, Sie machen keine Gemüseplatten mehr mit irgendwelchen ausgeschnitzten Krokodilen, Wenn überhaupt, andere Eltern können sich eintragen, Also, die hat mir immer, in so Alltagssituationen auch aufgezeigt, so nach dem Motto, das lassen Sie jetzt mal schön sein, das ist nicht wichtig, weil ich glaube, irgendwann, man verliert auch manchmal diesen Blick für Prioritäten und hat dann manchmal dieses Gefühl, ich muss jetzt so, so, so viel machen. Und wenn wir mal wirklich so eine Prioritäten-Checkliste machen, sehen, dass wir uns ganz viel Ich-muss-Aufgaben zulegen, die wir einfach nicht müssen. Ja?
Ja. Dann sind wir auch wieder bei dieser Erlaubnisarbeit. Ich erlaube mir, nur, oder ich finde auch immer den Apfelsaft oder die Säfte mitzubringen für die Kita-Feste. Getränke, das kann ich, das kaufe ich einmal und dann steht das irgendwo. Oder eben ist da die Erlaubnis auch, es ist schwer und in der Schwere darf ich es mir aber leicht machen. Also ich darf, ich muss jetzt nicht toxisch positiv sagen, dass ich alles Mindset und dann ist alles gut, sondern ich darf anerkennen, es ist richtig hart, es ist richtig heftig und ich darf es mir gerade umso mehr erlauben, es mir so richtig leicht zu machen, weil ich nehme mich ernst und wichtig und ich habe auch ein Anrecht darauf, ein glücklicher Mensch zu sein. Und zwar nach meinen Bedingungen.
Total. Und das ist schon so ein krasses Geschenk, was wir unseren Kindern machen. Weil wenn du selber eben mit dir in dieser liebevollen Selbstannahme bist und das ist auch, weil ganz unbewusst, auch wenn dir das nicht auffällt, aber im alltäglichen Sein und Sprechen und die Worte, die du wählst, merkt man das, ja? Also dann, also ich rede auch manchmal mit Menschen und denke mir, oh nein, wie hart bist, musst es bei dir im Kopf zugehen. Du hörst es an der Art, wie Menschen reden. Und das heißt natürlich, auch Kinder kriegen das mit. Und ich finde es manchmal so süß, wie mein Sohn so widerspricht. Und da fällt mir das dann manchmal auf. Und denke ich mir, boah, Yvonne, die Samen, die du siehst, die erntest du echt irgendwann. Weil er so eine liebevolle Art hat, über sich selbst zu reden. Und das finde ich so schön. Und dann denke ich mir, und das ist ja nicht natürlich auch, ne, weil man selber, aber er hat das dann ja auch an mir, er hat das erlebt, wie spreche ich über mich, wie spreche ich darüber, wenn ich gerade, ne, total gestresst bin, fange ich an, mich abzuwerten und sagen, ich bin zu doof oder so, da sage ich, ne, auch, boah, Schatz, ne, ich merke gerade, ich bin einfach total geschafft, warte, lassen jetzt mal die Taschen, ja, geh du schon mal rein, ich brauche mal kurz einen Moment, oder wie rede ich mit mir, ja, auch im Alltag, so, das saugen die Kinder auf. Also das ist so dieses, und ich glaube, deswegen macht man da so ein großes Geschenk einfach auch seinen Kindern mit. Einfach schon in dieser Art, wie du mit dir selber umgehst.
Und dann im nächsten Schritt auch, wie rede ich mit mir, wie rede ich mit meinem Kind und wie rede ich auch über andere Menschen? Kann ich in einer Milde mit anderen sein, aufgrund einer Reguliertheit, aufgrund einer Selbstanbindung, weil ich irgendwo das Außen nicht mehr als Dauerbedrohung auch wahrnehme. Ne? Und dieses Kontrollbedürfnis, dieses gerade auch im Außen abwerten, hat oft auch viel mit Kontrolle oder kann möglicherweise viel mit Kontrolle auch zu tun haben. Und das ist das, was unsere Kinder total spüren und wahrnehmen.
Ja, total. Ich wollte noch kurz auf das Thema Haltung eingehen, deswegen meine ich das mit dem Alleinbegleitend. Ich finde es total gut und ich muss sagen, ich benutze das Wort alleinerziehend eigentlich auch nur, weil es so inflationär ist und man, wenn man auch sucht, ob jetzt bei Spotify oder bei Insta oder so, ist einfach viele Mütter, die gerade in diese Situation kommen, die suchen nach diesem Wort. Deswegen nutze ich es total viel. Eigentlich gefällt es mir überhaupt nicht. Ich finde ja eher, dass man sagt irgendwie sowas wie Einelternfamilie oder einfach nur Familie oder so. Ich finde es einfach, ich finde alleinerziehen klingt so alleine. Ich mag einfach das Wort alleine nicht so daran. Mhm. Ah, genau, aber ihr seid immer allein begleitend und ich finde, das schwingt für mich mit, dass das ja auch so eine bestimmte Haltung ist oder ein bestimmtes Bild, was ich so vom Kind habe. Deswegen würde mich mal total interessieren, was ist dein Bild vom Kind, ne? Sagen wir in der Pädagogik immer, was ist deine Haltung zum Thema Kind, zum Thema Aufwachsen, zum Thema Beziehung zwischen Mutter und Kind?
Ja, genau, allein begleitend. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann, sind wir auch bei Erlaubnis, aber ich habe es mir, glaube ich, einfach irgendwann verboten, in Anführungszeichen, das Wort Erziehung zu benutzen, weil da für mich so viel anhaftet von Ziehen, von ich bin, auch da sind wir wieder bei den verschiedenen Ebenen, ich bin der sagt, wie es geht und du musst, ich forme dich so, ne? Und gleichzeitig unterstelle ich das überhaupt niemandem, der das Wort benutzt, dass das die Haltung ist. Also das ist nur, was für mich damit einhergeht. Ich finde, wenn es ist so komplex wie simpel. Ich glaube, das, was für mich immer an erster Stelle steht, ist die Menschenwürde. Und da sind wir gar nicht unbedingt beim Bild vom Kind, sondern dann sind wir grundsätzlich beim Bild vom Menschen. So, wie möchte ich Menschen begegnen? Und zwar in voller Achtung, in voller Wertschätzung und Anerkennung der Würde meines Gegenübers. Und da ist es total zweitrangig, ob der Mensch 40, 50, 83 oder 2,5 ist, in dem Moment, wo ich in meiner Rolle, ne, als Person, die eben den Rahmen geben muss, weil Gefahren, weil Orientierung einfach gegeben werden muss oder eben im Blick behalten werden muss, das will ich gar nicht damit verkennen. und trotzdem zu sagen, ich sehe dich als vollwertigen Menschen, als Menschen in Würde, in Achtung vor dir und deiner Einzigartigkeit. Mhm. Dann sind wir auch beim Thema Adultismus, Abwertung oder auch Beschämung gegenüber Kindern. Das ist was, da bin ich auch nicht frei von. Wir sind alle so aufgewachsen und ein bisschen ironisch über die Kinder lachen und so. Und gleichzeitig da einfach sensibel dafür zu sein, ohne mit der Moralkeule zu schwingen und zu sagen, hey, wie würde das aussehen, wenn wir uns darauf committen, dass wir alle einfach eine Menschenwürde haben und jeder von uns in einem sicheren Raum aufwachsen will. Und sicher bedeutet für mich eben, dass diese psychologische Sicherheit alles gesagt werden kann, Fehlerkultur, dass Fehler passieren können, ohne Beschämung oder Verbindungsabbruch gefürchtet werden muss, dass wir eben mit so einem milden Blick, mit einem milden Herzen uns begegnen und gleichzeitig Grenzen haben dürfen und die klar kommunizieren dürfen. Und das ist so, ich finde, das ist so untrennbar von grundsätzlich dem Menschenbild. Und weil wir so aufgewachsen sind oder weil wir so sozialisiert sind, dass Kinder doch irgendwie so, ja, doch noch auf einer ganz anderen Ebene oft stehen und eben auch in der Bildungseinrichtung, da muss viel rein, die müssen sich so und so benehmen und was soll aus dem werden, ne? Die sind ja schon, die können ja gar nichts mehr, müssen ja nichts mehr werden, weil sie es ja schon sind. Also auch in unserer Sprache zeichnet sich das ab. Das einfach als großes Ganzes zu betrachten, auf Basis dieser Menschenwürde und dieser Achtung vor.
Also ich finde, Sprache ist ja sowieso krass und ja, Worte schaffen Realität und es ist, ich finde das auch so, wenn man sich damit tiefer beschäftigt und da auch einfach achtsamer wird, ist das eigentlich so krass. Also ich habe da mal einen ganzen Tag auch eine Fortbildung zu gehabt, da ging es auch ums Thema Adultismus und da ging es auch um Sprache, achtsame Sprache. Ich glaube, das hieß auch irgendwas mit achtsame Sprache. Und da wurden ganz viele Beispiele genannt, ganz viele typische Floskeln, Wörter und die kennen wir alle. Ja, also wenn man das hört, wir kennen das alle. Und dann nimmst du sie, du redest wirklich mal bewusst darüber und denkst dir, ja, eigentlich krass, dass wir sowas zu unseren Kindern sagen, dass wir sowas gesagt bekommen. So, was für eine, also das ist so, aber das ist so, wie du sagst, auch, ich glaube, genauso wie wenn jemand alleinerziehend sagt, damit nicht zwangsläufig irgendwie verknüpft, dass er irgendwie damit eine Assoziation hat von wegen, ziehen oder ne? So, genau. Es ist einfach so integriert und trotzdem, auch wenn ich das nicht bewusst irgendwie nutze, hat es eine Wirkung. Also Sprache hat immer eine Wirkung. Ja. Und genau, das ist mir einfach aufgefallen, dass du eine sehr achtsame Sprache hast. Deswegen hatte ich da nochmal drauf. Ja, no. Ja.
Ich habe auch schon ein paar Mal Scheiße.
Ja, nein, aber so, ich sag mal, achtsame Sprache, wenn es auch um dieses Thema geht, mit Kind und Begleitung und auch bezogen auf eben, wenn wir darüber sprechen, welche Herausforderungen Müttern begegnen oder so, mir ist einfach aufgefallen, dass du da eine achtsame Sprache hast. Also, ne? Und das ist gut. Und ich glaube, eben bei uns allen passiert das immer noch, dass wir da zum Teil nicht immer achtsam sind, aber das kommt so, dass wenn einem das so nach und nach bewusst wird, oder ich glaube, wenn uns das allgemeingesellschaftlich immer bewusster ist und wir da immer mehr drauf achten, dass auch schon das Sprache super viel verändern wird. Perspektive.
Ja. Und wie Sprache auch einsickert und vielleicht, und das ist auch so ein Selbst, vielleicht auch so ein Selbstexperiment, gerade wenn wir uns wirklich öffnen, ne, auch daraus aus dieser bestimmten Isolation wagen, dann finde ich, wird mir jetzt auch erst wirklich in den letzten Jahren bewusst oder auch im Zuge des Mutterwerdens und auch im beruflichen Kontext, mit wie vielen Verwundungen wir alle einfach auch rumlaufen und wie viel unversorgt da auch oder wie viel offen geblieben ist oder noch offen ist und wahrscheinlich das ein lebenslanger Prozess noch sein wird. Und gleichzeitig diese harte Sprache und diese harte und überhaupt diese Härte kommt dann oft mit so einer Tapferkeit oder mit so einer Leistung und gleichzeitig auch mal wahrzunehmen, wie schnell verunsichert auch Sprache, wie hat er das jetzt gemeint oder wie hatte ich jetzt zu verstehen, kurz mal zwischen Tür und Angel, vielleicht die Erzieherin oder so, nochmal einen Satz fallen lassen und wie lang das noch nachwirkt möglicherweise, wie tief das geht und genau, und da sind wir eben bei dieser Sensibilisierung auch zu erkennen, ach krass, wie viel Sprache auch mit mir macht, wie viel ich vielleicht aus einem unbedachten Nebensatz, wo das auch landet und wie sehr das auch teilweise auch genau diese Verwundungen dann trifft. Und
die Worte, die ich auch mir selbst gegenüber wähle, haben ja auch eine Wirkung. Also, ne? Das ist einfach so, ja. Das ist, glaube ich, so mit ein wichtiger Schritt, wo man eben da so ansetzt, wie rede ich mit mir selber, wie komme ich da eben in diese, ja, in diese liebevolle Sprache, diese milde Sprache zu mir selbst, genau. Und die wird mein Kind automatisch adaptieren irgendwie dann, ne? Und wenn wir, man nennt uns ja, glaube ich, auch zum Teil so ein bisschen Cycle Breaker, ja, also, und wenn wir anfangen, in diesem System etwas zu verändern, dann verändert sich ja automatisch drumherum auch vieles, ne? Mir hat mal jemand gesagt, und das hat mich in dem Moment ehrlich gesagt total getriggert, und hinterher dachte ich, Mist, irgendwie stimmt's auch. Ich habe mich auch über eine Situation aufgeregt, es hatte auch alles was mit der Trennung zu tun und so. Und da hat mir jemand gesagt, naja, Yvonne, aber solange du immer das Gleiche machst, wird sich auch nichts verändern. Also, ne, wenn du immer weitermachst, wie es ist, dann wird alles bleiben, wie es ist. Also solange du nichts veränderst. Und ich war so wütend, weil ich dachte, ich mach doch nichts, ich versuch doch nur und so. Und dann habe ich verstanden, ja gut, weil direkt wieder dieses Schuldthema angesprungen ist. Aber eigentlich geht es gar nicht um Schuld, sondern es ist natürlich auch trotzdem logisch, auch wenn, ohne dass ich irgendwas schuld bin, aber wenn ich für mich in meiner inneren Haltung, bei mir, in meinem kleinen Familiensystem hier zu Hause etwas verändert, verändert sich trotzdem automatisch etwas, ja? Und wenn ich immer wieder weiter reagiere oder nicht reagiere, völlig egal wie bisher, dann wird vermutlich alles bleiben wie bisher. Und dann, es ist dann irgendwann so durchgesickert, aber es hat mich im ersten Moment total getriggert, weil es so ein Schuldthema angesprungen ist, ne? Und wenn man selber so viel Ungerechtigkeit erlebt, dann ist es schwierig, das zu hören. Aber heute denke ich ja, es war eigentlich total der gute Satz, weil ich dachte, ja, weil es stimmt, weil wir haben immer, weil es ist ja am Ende, bringt es uns ja überhaupt nichts, selbst wenn jemand anders schuld, ich mag das Wort jetzt nicht, ne? Aber selbst wenn jemand anders verantwortlich ist für eine bestimmte Situation, willst du deswegen ein schlechtes Leben? Also es ist ja auch die Sache, ne? Also ich bin dafür immer zu gucken, okay, aber was kann ich aktiv tun und wie kann ich in die Selbstwirksamkeit kommen? Und ich glaube, da können wir immer bei uns ansetzen und dann wird sich automatisch auch etwas immer im Außen verändern. Ne?
Ja.
Wirst du als Systemikerin wissen.
Ja, das ist, genau, das ist, kann man sich vorstellen wie ein Mobile, ne? Es kann sich, die anderen Teile werden sich mitbewegen, automatisch, wenn was in Bewegung kommt. Solange es da ist und keine Bewegung drin ist, bleibt es auch so. Und wenn nur ein Teil sich bewegt, bewegt sich letztlich das ganze Mobile. Und bei dem, was du jetzt gesagt hast, kam ja auch eben direkt wieder diese, na, welche guten Gründe hat das vielleicht aber noch, zu sagen, die Verantwortung, jetzt sind wir auch bei dem Wort Schuld, so im Außen noch zu belassen, vielleicht braucht es dann einfach noch mehr Validierung, noch mehr Anerkennung, dass es schwer ist, dass es doll ist. Und das ist dieser Minischritt, den wir jetzt auch schon zu Anfang so hatten, also dieser eine Schritt vor, bevor aus so einer Härte heraus was verändert werden kann, nochmal zurück, okay, ich bin noch nicht so weit, es ist noch so schmerzhaft und der braucht Raum, das muss gesehen werden.
Finde ich voll okay. Also ich finde auch, dass man nicht den Anspruch an sich haben soll, sowas wie nach dem Motto, auch jetzt habe ich gerade eine richtig schwere Trennung durch und ich kriege keinen Unterhalt und dies und jenes und weiß nicht, was da alles noch einwirkt, aber gehe ich jetzt mal direkt in das Verzeihen und gehe in die Selbstwirksamkeit? Nee, also der Raum für Wut und für Ungerechtigkeit und so, der darf auch sein. Und ne, so, und ich glaube, das darf auch bewusst so sein. Und das ist bei mir bis heute auch so, dass es manchmal auch Situationen gibt, wo ich denke, nee, da brauche ich jetzt gerade noch ein bisschen die Wut. So, und das ist okay. So, das muss nicht sofort verändert werden. Ne? Aber so, deswegen sein. Mit Blick auf die Uhr, aber ich könnte dich jetzt wahrscheinlich Millionen Sachen noch fragen, aber da... damit das kein Zweiteiler hier wird. Ich habe am Ende immer noch eine letzte Frage. Und zwar habe ich immer in meinem Kopf so wie so einen kleinen Avatar. Ich stelle mir immer vor, dass hier eine Mama zuhört, die vielleicht genau in dieser Situation ist, die wir gerade öfter schon anskizziert haben, ja, die getrennt ist mit einem oder vielleicht auch mehreren kleinen Kindern und einfach gerade vieles herausfordernd ist, wenig Raum für ihre eigenen Gefühle, für ihr eigenes Bedürfnisse hat und auch gern vielleicht so viel in ihren Augen besser oder anders machen würde, aber es gerade einfach so schwer ist. Die hört gerade hier zu. Was würdest du ihr am Ende noch mitgeben wollen?
Ich habe jetzt so richtig in Resonanz gegangen und hatte einfach so viel Hochachtung schon alleine von dem, was du jetzt beschrieben hast und einfach diese, und ich glaube, das ist das Geschenk, was wir uns als Frauen grundsätzlich, also als Menschen, aber auch als Frauen grundsätzlich machen können, dass wir uns wirklich sehen, dass wir wirklich anerkennen, mit welchen Herausforderungen, in welchen Situationen wir ja, durch das Leben gehen und auch noch in Verantwortung für unsere Kinder das bestmöglichst machen. Und wenn ich also das Gold Nugget irgendwie von heute auch nochmal so auf den Punkt bringen müsste, dann wäre das diese Erlaubnis. Die Erlaubnis, alles zu fühlen. Das ist wahrscheinlich das, wenn ich jetzt so in der direkten Ansprache, was du deinen Kindern oder dein Kind so oft sagst, so, das ist okay, du darfst wütend sein und so weiter, das im nächsten Step dir auch zu erlauben. Du darfst es blöd finden, du darfst richtig wütend sein. Dir erlauben, eben so wie du es auch gesagt hast, erlauben es auch mal nicht genießen zu müssen, sondern die eigenen Gefühle ernst und wahrzunehmen, weil du bist das Wichtigste, was du hast und du bist das Wichtigste, was deine Kinder haben. Und das ist so ein großer Schatz. Und das anzuerkennen und dafür den Raum auch zu nehmen, auch und wenn es ein Gespräch ist und wenn es eine Minute in einem Kontakt mit einem lieben Menschen ist, dem du vertrauen kannst, das ist möglicherweise schon das größte Geschenk für den Moment.
Ja, danke für diese letzten Worte. Ich würde auf jeden Fall, wenn man also mit dir arbeiten möchte, also wenn da Kapazität noch ist, ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn man dich kennenlernen möchte, wenn man mit dir arbeiten möchte, dann werde ich auf jeden Fall alle wichtigen Kontaktdaten oder Links in die Shownotes packen. Ich habe gesehen, du hast eine Website, da kann man dein Angebot auch nachlesen. Ne? Du hast ein ganz tolles Instagram-Profil, da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, mit ganz, ganz tollen Illustrationen, ich glaube, da steht irgendwie sowas wie, du gibst den Gefühlen Worte und Bilder, ne? Irgendwie so. Also und genau. Und das finde ich, das sind wirklich so schöne Zeichnungen mit einfach tollen Sätzen, die du dir ausdrucken könntest und in deinem Wohnzimmer verteilen solltest. Genau. Deswegen, ja, danke für deine Arbeit, die du da auf jeden Fall machst. Danke dir für dieses wertvolle Gespräch. Wie gesagt, alle Kontakte findet ihr dann in den Shownotes von Marie. Und danke, dass du heute mein Gast warst.
Ja, vielen Dank für deine Arbeit und für diesen wunderbaren Austausch.
Danke. Ciao.
Ich hoffe, dir hat die Folge mit Marie gefallen. Teile gern deine Gedanken zu dieser Folge mit uns. Hinterlass uns gern eine positive Bewertung und folge uns auf Instagram. Alle Kontaktdaten von Marie findest du in den Shownotes und mich findest du auf Instagram natürlich unter @elefantenreise. Da geht es auch in der Sommerpause weiter, da wirst du auch regelmäßig etwas von mir hören. Also freue ich mich, wenn du mir dort folgst. Und ansonsten sehen wir uns dann Anfang September wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Sommerzeit. Wenn du es noch nicht getan hast, dann höre gern auch noch andere Folgen aus diesem Podcast. Gerade so die ersten Folgen bauen doch so ein bisschen aufeinander auf. Also hör sie dir gerne nochmal an, wenn du hier neu bist. Schön, dass du hier bist. Danke, dass es dich gibt. Und danke, dass du für ein gutes Leben, für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Ich danke dir von Herzen. Alles Liebe. Deine Yvonne.